Thema ist Gleichberechtigung, Wehrpflicht für Frauen und für Männer. Also für Männer eh schon immer, aber eben, dass Frauen verpflichtet werden, in die Bundeswehr einzutreten.
Mhm. Würdest du?
Nein. Nein.
Wenn sie dich einziehen, könntest du dir nicht vorstellen?
Nein.
Mit so einem G36 durch die Kante kriechen?
Nein, 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 nein. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde auch, der Freiwilligendienst, das ist okay.
Mhm.
Das, warum nicht? Es gibt...
Du meinst das soziale Jahr jetzt beispielsweise? Nee, oder meinst du den freiwilligen Wehrdienst?
Ich meine wirklich den freiwilligen,
ach so,
also der freiwillige Wehrdienst. Ja. Und überhaupt die Freiwilligkeit der Frauen, eben eine Karriere bei der Bundeswehr anzustreben und durchzuziehen. Ich kenne auch zwei, die das gemacht haben, beziehungsweise machen. Und die sind zufrieden, die sind glücklich.
Weißt
das
du, in welchem Bereich die...
Ihr Ding.
Sind, also ob Sanitätsdienst oder Truppe oder?
Auf jeden Fall Truppe.
Okay.
Auf jeden Fall etwas Männliches.
Körperlich Forderndes, hätte ich jetzt gesagt.
Das auch. Genau, und das ist okay. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Und wenn da die Möglichkeiten gegeben sind, warum auch nicht.
Mhm.
Aber eben die Pflicht sehe ich nicht. Und nun gibt es natürlich unser Nachbarland Dänemark. Die haben das jetzt durchgezogen. Auf Grundlage des Arguments mit Gleichberechtigung, was die aber dann irgendwie letztendlich als Gleichmacherei ist es ja dann am Ende des Tages, und dort gilt jetzt tatsächlich die Pflicht auch für Frauen. Ich sehe das nicht ich will das nicht in Deutschland. Aus verschiedensten Gründen. Ich bräuchte aber eine eigene Sendung, um das jetzt quasi zu erörtern. Aber ich finde, allein aus dem Grund, weil ich bin ja Team zwei Geschlechter, mhm, und Team, es gibt nun mal die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und die Frau hat einfach von Natur aus eine andere Herausforderung im Leben, was ich in dem Artikel dann auch beschreibe, nämlich die Schwangerschaft. Weil viele, ich würde sagen eher Männer, die wirklich drauf irgendwie geil sind, dass eben hier, ihr Frauen schreit ja immer Gleichberechtigung und dann macht ihr bitte auch euren Pflichtdienst. Und im Hinterkopf denken die dann wahrscheinlich, naja, wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind quasi beide in Lebensgefahr, beide riskieren ihr Leben. Und viele Männer haben das nicht auf dem Schirm, warum auch, das ist ja nicht euer Ding, aber jede Schwangerschaft ist nun mal Risiko fürs Leben, war es schon immer. Ist einfach nur heute aufgrund der Medizin und der Versorgung etc. gibt es weniger tote Frauen, aber an sich...
Also, war gerade im Bekanntenkreis, hatte ich auch wieder den Fall, da musste die Geburt auch eingeleitet werden,
genau,
weil halt übertragen heißt das, also über den errechneten Termin halt drüber. Und auch da... kann man natürlich sagen, man will das wie früher machen und alles natürlich und so, verstehe ich auch. Da muss man halt irgendwie das Risiko eingehen, dass irgendwie im Schnitt 3 von 7 Kinder halt auch sterben einfach, weil das war halt auch so bei schlechterer medizinischer Versorgung, ist dann halt eben das Risiko gewesen, dass halt das Kind stirbt und wie du halt richtig angesprochen hast, dass unter Umständen auch die Mutter bei der Geburt stirbt, weil sei es enormer Blutverlust, du hast keinen Arzt da, der halt akut irgendwas, direkt eine Wunde oder eine Blutung stillen, versorgen kann und so weiter. Also all das ist eine Errungenschaft der modernen Medizin, dass man sagen kann, auch unter gewissen Umständen, auch wenn weibliche Körper sind alle unterschiedlich, der eine ist besser für eine Geburt vorbereitet gemacht, der andere weniger. Soweit sind wir, das Alter spielt auch eine Rolle natürlich, soweit sind wir mittlerweile, dass man da medizinisch vorbeugen kann. Und auch das bleibt letztlich jedem selbst überlassen, ob er dann damit leben kann, mit dem Gedanken, dass er und seine Haltung zu moderner Schulmedizin, wie auch immer, dafür gesorgt hat, dass das Kind irgendwie gestorben ist oder die Frau, die Mutter selbst. Aber das ist ein Risiko, was eine Frau trägt, was wahrscheinlich abgenommen hat. Genauso wie das Risiko bei der Bundeswehr übrigens auch mit den Jahren auch rapide abgenommen hat.
Jetzt kann man, ich bin mir sicher, viele werden dann sagen, na gut, aber wir haben so eine niedrige Demografie, die Statistik ist im Keller, Frauen wollen keine Kinder mehr. Naja, aber die Pflicht würde ja junge Damen betreffen und eben nicht irgendwie Frauen, bei denen man das quasi zum Vorwurf machen kann, dass die irgendwie mit Ü40 mit Katzen leben.
Ich würde nach Heidi Reicheneck würde ich gönnen, eingezogen zu werden von der Bundeswehr, um ihren Wehrdienst machen zu müssen und dann von so einer...
Die wäre wahrscheinlich zu alt.
Egal, nee, mir geht es nur ums Prinzip, dass diejenigen, die halt am lautesten nicht mehr Gleichberechtigung, da sind wir übrigens seit vielen Jahren schon drüber hinweg, dass das Credo ist seit vielen Jahren schon Gleichheit, und das war ein fließender Übergang, den ich gar nicht so mitbekommen habe. Also ich weiß noch, Team Gleichberechtigung, wir wollen alle die gleichen Rechte, und dann denke ich, die gibt es schon relativ lange, die gleichen Rechte für Männer und Frauen, also schon sehr lange. Dann heißt es, nee, wir wollen aber Gleichheit. Ja, aber das geht ja gar nicht, weil Männer und Frauen sind ja nicht gleich. Also gleichberechtigt, wir alle vom Gesetz gleich, Rechte und Pflichten, durchaus unterschiedlich, aber vom Gesetz natürlich alle gleich. Bei Gleichheit ergibt doch gar keinen Sinn.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu einem zweiten Punkt, der in der Kolumne drin steht, nämlich das Thema, ja gut, aber Frauen wollen ja auch irgendwie Vollzeit arbeiten, gleichberechtigt sein im Beruf, die 8 Stunden etc. etc. Mhm. Aber da muss ich ganz klar sagen, in unserer Gesellschaft, also erstmal der Job an sich orientiert sich ja an der gesellschaftlichen Struktur und an der wirtschaftlichen Struktur und keiner, also weder Mann noch Frau, hat die Pflicht, 8 Stunden zu arbeiten. Das designt am Ende des Tages jeder, wie er das eben schafft. Sprich, es gibt Unternehmer, die haben irgendwie ihre 5 Jahre durchgeackert. Ich kenne welche. Und jetzt leben sie einfach von dem, was sie 5 Jahre lang erwirtschaftet haben und haben jetzt keinen 8-Stunden-Arbeitstag. Das nur als Vergleich. Oder irgendwie Selbstständige, die dann das Ganze managen mit, der eine macht 2 Stunden am Tag, der andere arbeitet 10 Stunden und so weiter. Und das steht jedem ja frei hier zur Gestaltung, wie er sein Berufsleben managt und hier
aber noch mal
ist
kurz
niemand verpflichtet.
Zu den Feministen, wie würdest du das handhaben, wenn du halt sagst, also wir haben halt diejenigen, die das halt ganz laut fordern. Jetzt kann man sagen, meine grundsätzliche Überzeugung ist natürlich auch, Männer und Frauen sind unterschiedlich, keine Frage. Und ich will auch Frauen ganz bewusst nicht in gewissen Positionen, weder bei der Polizei noch bei den Streitkräften, bei der Bundeswehr, ob die jetzt als Ärzte in einem, selbst da würde ich es glaube ich schwierig finden, es gibt diesen sogenannten BAT, beweglicher Arzttrupp, das heißt auch da bist du dann im Einsatzgebiet mit unterwegs und musst unter Umständen halt auch schwerste körperliche Aufgaben erledigen können, wie beispielsweise einen Verwundeten irgendwo hinzuzerren
richtig,
oder hinzuziehen.
Richtig.
Da hatte ich eine Situation während eines Lehrgangs, der war zur Auslandseinsatzvorbereitungslehrgang, nennt sich ELUSA, Einsatzland unspezifische Vorbereitung war das. Weil ich ursprünglich sollte ich nach Afghanistan gehen, hat sich dann aber erledigt, weil die Bundeswehr dann vor meinem geplanten Einsatz aus Afghanistan raus ist. Aber den Lehrgang habe ich vorher mitgemacht. Mhm. Und da hatten wir auch jemanden, gelernter Hufschmied. Der Typ war irgendwie, ich glaube, 1,80 Meter, also jetzt nicht so groß, aber gefühlt so ein Europalettenformat. Der war halt genauso breit, muskulös, aber halt auch schwer. Mhm. Und dem habe ich die Weste kaputt gerissen, als wir den wegziehen wollten, also in der Übung, um ihn dann in so ein Fahrzeug zu laden und erstmal abzutransportieren. Und ich würde mich jetzt schon als durchschnittlich fit bezeichnen, körperlich. Aber wenn ich halt mit 80 Kilo, 1,79 Meter, so jemanden nur ganz schwer gezogen bekomme oder schon Ausrüstung kaputt geht, so beim besten Willen jetzt, ohne dich persönlich angreifen zu wollen, aber dir würde ich das 3-mal weniger zutrauen, aber eher wahrscheinlich gar nicht. Und das ist ja auch kein Problem.
Ich wollte gerade sagen, 3-mal weniger ist ein bisschen übertrieben. Nee, gar nicht. Gar nicht. Und das ist eben, aber das ist ja auch so ein Thema, ja, also die Linken oder eben die Feministinnen wollen das einfach nicht wahrhaben. Das ist Realitätsverweigerung. Das haben wir jetzt im Sport sehr, sehr viel erlebt, dieses Thema mit, dass einfach der Körperbau des Mannes ein anderer ist als der der Frau. Und mein aller...
Aber das ist doch keine Überraschung. Also wir tun ja so.
Und das Ding ist, für Feministinnen müsste das Frustrierendste sein. Und zwar bei Feroz Khan hatte ich das gesehen. Ich meine, das war vor einem Jahr, vielleicht sogar vor 2.
Bei so einem Change My Mind Format, oder?
Nee, einfach in einer Sendung. Aber bei ihm hatte ich das gesehen und zwar, da hatte er dieses Thema mit Unterschiede Mann-Frau und eben das Körperliche. Eine Frau, Schwergewichtsheberin, muskulös, stemmt ihre 100 Kilo Gewichte, packt das alles und dann hat sie Armdrücken gemacht mit einem Informatiker. So einem Lauch, keine Fitness, gar nichts.
Nichts gegen Informatiker.
Also er war halt Informatiker, ja, aber dieser Klischee-Informatiker, ne? Bleich und an ihm war nichts dran an Muskulatur, während die Frau aussah wie Hulk, also nicht übertrieben. Und die haben dann Armdrücken gemacht. Wer hat gewonnen?
Ziemlich sicher der Informatiker.
Der Informatiker.
Ja. Also was wahrscheinlich daran liegt, dass sie jetzt bin ich ein bisschen im Armdrücken-Game drin. Und ich glaube, wenn Frauen das jahrelang trainieren, dann können die auch gegen Männer gewinnen. Aber wenn du einen halbwegs stabilen, normalen Typen hast, der, weiß ich nicht, sagen wir sogar noch einen Handwerker, der halt ein bisschen mehr hat als der durchschnittliche ITler, gar keine Chance. Weil, ja, halt unterschiedlich. Knochenstruktur, Muskelmasse, die Liste ist halt lang. Und die ist übrigens alt, bekannt und bewährt.
Das Ding ist, ich muss an der Stelle widersprechen. Ich meine, Feroz Khan hatte das erklärt, dass das biologisch nicht machbar ist.
Also im Armdrücken.
Im Armdrücken. Also er hatte es erklärt, ich werde es nicht wiedergeben können, aber...
ja, ich kenne, es gibt Videos, also wie gesagt, ich bin da, es gibt da einen so einen sehr bekannten, Devin Lloret und so ein paar andere. Da gibt es schon Frauen, die in der Profiklasse, wenn die gegen den durchschnittlichen Mann, die können da schon auch...
mit der richtigen Technik wahrscheinlich.
Ja, aber es geht, also wir reden jetzt von jemandem, der halt jahrelang, also ich habe das zweimal gemacht, Armdrücken mit einem Kumpel besoffen an Weihnachten vor Jahren und ich hatte eine Woche Schmerzen im Arm, weil diese Bewegung einfach ungewohnt ist, wenn man die halt nicht... Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, also biologisch halt deutlich im Nachteil, ja.
Genau, okay, gut, wahrscheinlich mit der richtigen Technik, gut, mit der richtigen Technik kann man auch gegen einen Mann kämpfen, wenn man da die richtigen Griffe drauf hat, dann geht es auch, dass man da jemanden besiegen kann, der eben, wenn er nicht weiß, wie man sich selbst verteidigt und das Technik. Mhm. Aber das ist ja dann wieder etwas, in Anführungszeichen, Künstliches, Angelerntes, aber nichts, was eben so ad hoc funktioniert. Und das ist eben der Unterschied und ich habe irgendwie ein bisschen den Faden verloren.
Ich hatte dir eigentlich eine Frage gestellt, ob du das den Feministen gönnen willst. Du musst dir halt vorstellen, es gibt halt Ausbilder, dass die Bundeswehr ist extrem verweichlicht, weil sämtliche Vorgaben, Richtlinien und so, Arbeitszeitverordnung, du darfst niemanden mehr anschreien und so. Das ist schon echt mittlerweile ein ziemlicher, in Teilen, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt kann ich sagen, ja, Sanitätsdienst ist nochmal ein bisschen anderes. In Teilen wäre ich ein Waschlappenverein geworden, so ein bisschen, weil sie aber nicht mehr dürfen, beziehungsweise sie auch regelmäßig verklagt werden dann von Lehrgangsteilnehmern oder Nehmende, muss ja auch gendern bei der Bundeswehr, völlig irre alles geworden. Aber mal angenommen, du hättest halt klassisch, so wie das beim Feldtagebuch, kann ich dir sehr empfehlen, die beste Dokumentation, die es hier bei der Bundeswehr gab. Da hast du auch teilweise richtig knallharte Ausbilder, die dich wirklich so, wirklich an deine körperlichen Grenzen bringen. Das würde ich der ein oder anderen Gleichheitsmarktschreierin, würde ich das wirklich gerne gönnen, um mit der echten Realität konfrontiert zu werden, dass sie eben nicht dazu körperlich in der Lage sind. Und im Ernstfall hängen halt Leben dran. Das klingt dann romantisiert. Und ich habe es auch erlebt auf der Schießbahn. Da standen dann junge Frauen, die haben halt das Gewehr nicht halten können. Irgendwie das G36 wiegt so 4,5 Kilo, 4,8 oder sowas um den Dreh. Und die haben es halt einfach nicht hochhalten können. Und da musste ein Ausbilder daneben stehen und musste so die Hand drunter halten unter die Waffe, damit die schießen kann. Und dann wurden die ja letztlich von der Schießbahn geworfen, weil zu gefährlich. Du musst überlegen, du mit einer echten Waffe hantierst oder wenn du es nicht halten kannst und du schießt irgendjemanden über einen Haufen damit, geht nicht. Genau. Die ist dabei geblieben. Die ist, ich glaube, mittlerweile Ärztin geworden. Aber kein guter Soldat.
Ja, das ist ja das nächste Thema. Menschen, ob jetzt Frauen oder Männer, die eben nach dieser Gleichberechtigung Bundeswehr Wehrdienstpflicht rufen. Ich bin mir sicher, diejenigen, die am lautesten brüllen, die werden das dann nicht mitmachen.
Nein.
Das ist ja der große Witz daran, dass dann irgendwie...
Oder wie du sagst, sie sind aus dem Alter raus, sie sind gar nicht betroffen.
Ja, genau. Ja, das ist ja eh das Fatale. Also... ja, also das ist es. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den Slide zurück. Und zwar das Thema, was ich halt am interessantesten an dieser Debatte finde, ist die Rückbesinnung zu den Basics, wenn es dann wirklich um die,
Um den Verteidigungsfall geht.
Ja, aber generell, wenn es dann diese Entscheidung ist mit Gleichberechtigung, ja oder nein und Verpflichtung und auf einmal wird anhand absoluter Basics hier, erster Absatz, letzte Zeile, alt oder jung, Mann oder Frau, tauglich, untauglich, auf einmal kommen da diese Kriterien ins Spiel und davor leben wir über Jahre, mittlerweile sprechen wir von Jahrzehnten, also über ein Jahrzehnt, Wokeness. Und das finde ich halt bezeichnend. Also mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte, dass man dann, wenn es wirklich auf die Essenz ankommt, dann...
Im Ernstfall sind wir plötzlich wieder gescheit.
Im Ernstfall sind wir gescheit, wenn es auf die Essenz ankommt, sind wir auf einmal wieder bei den absoluten
in der Realität angekommen.
Basics in der Realität angekommen und hier Pro-Reality. Und das...
da muss man halt an das denken, was Petra Pau halt, ne? Wir haben halt gerade diesen absurden Quatsch mit dem Ordnungsruf, mit Markus Ganserer und der ist ja eine Frau und die Würde des Hauses ist verletzt. Aber im Verteidigungsfall ist man sich dann plötzlich einig, ja okay, dann darfst du dich als Mann plötzlich nicht mehr umentscheiden. Ja, da gilt irgendwie so eine 3-Monats-Sperre oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, wie sie das dann rückwirkend oder ab dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Da darfst du dich dann nicht mehr plötzlich umentscheiden.
Es geht ja noch tiefer. Also dieses Thema mit Mann-Frau, das ist noch relativ einfach zu greifen. Ich hatte letztens ein Gespräch auch mit einem ehemaligen Bundeswehrsoldaten. Und er hat mir erzählt, dass... zum Beispiel homosexuelle Männer. Da gab es jetzt nie irgendwie ein Gesetz, dass die ausgeschlossen, ausgemustert werden.
Ja.
Aber intern hat man sich dann doch irgendwie oft dazu entschieden, wenn dann Anzeichen waren, also noch bis in die 90er Jahre hinein, in den 80ern, wenn es dann irgendwie danach ausgesehen hat, ach, der ist schwul oder er hat es selber zugegeben und gesagt, dann hat man ihn, man hat irgendwelche anderen Gründe angedichtet und hat dann die Männer ausgemustert. Aber das war eigentlich quasi gesetzeswidrig. Das fand ich spannend und in diesem Kontext hat er noch was anderes gesagt, nämlich, es stellt sich ja die Frage, welche Männer sollen denn dienen? So, und wir haben ja jetzt hier Ahmed, Yusuf, also die ganze Palette. Und er hat mir erklärt, bei bestimmten kulturellen Gruppen wird dann unter Umständen auch, kann er sich vorstellen, ausgemustert, weil man diesen kulturellen Gruppen bestimmte Trainings nicht anvertrauen wird, bestimmte Übungen nicht anvertrauen wird, bestimmtes Wissen nicht anvertrauen wird, nämlich alles zum Thema Waffe Bombe und so weiter.
Wie das genau geregelt ist, weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, ob er aus der Vergangenheit spricht oder nicht, aber also es gibt, mittlerweile gibt es ja Eignungsfeststellungsverfahren, computergestützte Tests, und da werden halt wirklich gewisse Fragen gestellt, aber wirklich ganz offensichtlich sowas wie, sind Sie ein Extremist oder irgendwie sowas,
ja,
oder
genau,
bei den
genau,
und den
genau,
Übungen. Und
genau.
Dann wird schon im Vorfeld großzügig aussortiert, beziehungsweise da gibt's dann verschiedene Parameter, dann musst du am Ende auch sitzen noch einen Psychologen und so gegenüber. Und da wird schon genauer hingeschaut, wenn es um den freiwilligen Wehrdienst geht. Und dann ist ja letztlich die Frage, also die Waffe müssen halt alle in der Grundausbildung, da wird jeder dran ausgebildet, vor allem also den beiden Grundstandardwaffen, die Pistole P8 und das Gewehr G36, das lernt jeder. Und dann ist, danach gibt es halt, weiß nicht, Verwendung, da bist du irgendwo im Fahrdienst beispielsweise oder dann, also gibt es wirklich, es gibt sehr viele, sehr stupide Aufgaben. Da ist, glaube ich, der Filter nicht so stark irgendwie eingestellt. Wenn es um bestimmte Verwendungen geht, auch mit sehr sensiblen Dingen oder Inhalten, kann ich mir das schon eher vorstellen.
Ja.
Wie das jetzt bei den Homosexuellen, also wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben ja aktuell so jemanden wie Anastasia Bifang. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast hier mit dem.
Ja, klar.
Diesem Regenbogen-Unimog, der da durch die Kaserne bei der Verabschiedung gefahren ist, das war schon sehr absurd.
Aber auch hier möchte ich einfach betonen, ist dann auf einmal wieder dieses Thema mit, ach, wir sind ja gar nicht so gleich, betreffend Kulturen, betreffend eben auch Ethnie, betreffend Sozialisierung und so weiter und so fort. Und auf einmal wird dann schon überlegt, okay, können wir bestimmte Gruppen an so eine Waffe ranlassen? Wenn ja, wo fängt's an, wo hört's auf? Und das ist dann auch einhergehend mit diesem, wenn es hart auf hart kommt, müssen wir zurück zu den Basics. Und das
Gleiche gilt übrigens für die sportlichen Voraussetzungen. Das ist ja wie in der Schule, beim Schulsport auch. Da gelten ja für Männer und Frauen unterschiedliche
Kriterien.
Kriterien. Das heißt, die haben kürzere Strecken, andere Zeiten, die sie laufen müssen, um dieselbe Benotung zu erhalten. Und das ist auch so, das ist auch was ich nicht so richtig ganz nachvollziehen kann. Konnte ich noch nie verstehen. Beim Schulsport absolut vergleichbar mit ihrem Geschlecht, nach ihren Möglichkeiten und so weiter. Nur wenn wir davon sprechen, also von im Ernstfall an der Waffe dienen und dasselbe potenziell körperlich leisten müssen, dann ergibt es für mich gar keinen Sinn. Da müsste ich ja eigentlich dann unterscheiden, dass besonders schlanke Männer oder stark übergewichtige, da wird übrigens auch aussortiert, auch wieder diskriminiert, dass die dann dieselben Vorgaben und Richtlinien wie dann Frauen beispielsweise erhalten, weil sie sind ja anscheinend körperlich da gar nicht dazu in der Lage, dass da noch diese Unterschiede gemacht werden. Aber auf der anderen Seite haben wir halt gleich dieses Credo nach Gleichberechtigung und Gleichheit und so weiter. Ja, du hast noch geschrieben, Gleichwertigkeit braucht keine Gleichmacherei. Möchtest du da vielleicht noch kurz drauf eingehen? Als Christin übrigens. War mir neu, als ich den Artikel gelesen habe, wusste ich gar nicht, dass du...
Genau, an der Stelle muss man halt ganz klar sagen, also Korrigenda hat eben die christlich-konservative Ausrichtung, deshalb...
Also bist du gar keine Christin?
Wird es ganz gerne betont. Nein, ich gehe tatsächlich fast jeden Sonntag in die Kirche.
Ach so.
Aber ich bin katholisch, ich hatte auch das volle Programm mit hier Kommunion und Firmung und so weiter, aber ich war dann 10 Jahre lang antichristlich drauf, nach so einer Dokumentation, die hieß Religiousness, glaube ich. Da hat der so ein amerikanischer Journalist aufgezeigt, wie reich eigentlich die ganzen Pastoren sind und dass da die tragen Gucci-Uhren und fahren irgendwie Lamborghini und alles, und der hat dann gefragt, ja, woher haben sie eigentlich das Geld, das Gehalt ist doch so und so, und dann hieß es ganz selbstbewusst, na, die Leute gehen doch Spendenbock. Und danach war ich erstmal
Antichrist.
Belastet und dachte mir so, das ist eine Institution, da sollte man die Finger von
der lassen. Gotteswahn von Richard Dawkins, auch ein interessantes Buch.
Auch, okay. Naja.
Also Anti eher.
Ja, mittlerweile sehe ich das so ein bisschen als, ja, also man singt ja in der Kirche, man hört da hin und wieder ganz inspirierende Geschichten. Mhm. Und es ist halt, also der Glaube an etwas, das existiert, was wir nicht sehen, der, also ich war nie Atheistin oder sowas. Mhm. Also den hatte ich immer.
Ob ja, das, ich bin.
Du bist Atheist?
Team, ich glaube nicht dran. Nee.
Das heißt, du stirbst und dann bist du weg vom Fenster.
Es ist Feierabend. Klappe zu.
So insgesamt,
ja, klar. Jetzt,
also keine Seele, nichts.
Nein.
Dann hätte ich gar keine Motivation. Also, nee.
Doch, das heißt ja für mich, also die Zeit bis dahin, so gut es geht, nutzen.
Okay.
Hass im Internet verbreiten, wirft man mir vor, glaube ich.
Ja, okay, ist eigentlich auch ein, ja, okay, gut. Man verschiebt dabei.
Habe ich wieder überzeugt?
Ja, oh Gott.
Ja, gut. Zurück, also so weit wollte ich gar nicht ausholen. Du bist Christin, ja.
Genau, Gleichwertigkeit braucht keine Gleichmacherei. Das ist das, was ich vorhin ein wenig angeschnitten habe mit dem Beispiel der Schwangerschaft. Und in der Bibel ist ja quasi der Unterschied zwischen Mann und Frau definiert. Es gibt einfach die Unterschiede zwischen Mann und Frau und jeder hat seine eigenen Aufgaben, jeder hat seine eigene Rolle. Was nicht bedeutet, dass die Frau, weil ich mag dieses Thema gar nicht, das ist halt vor allem auch in der Rechten ziemlich populär, dass Frau zurück an den Herd. Das ist so ein Quatsch. In der Bibel gibt es so viele Schicksale, die beschrieben werden von Unternehmerinnen, Frauen, die einfach berufstätig sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Geschichten. Und Frauen durften auch schon immer arbeiten. Es ist einfach nur so, dass Frauen nicht immer alle Jobs ausüben durften.
Mhm.
Ich meine, einige würden jetzt sagen, ja gut, dass sie nicht immer Richterin werden konnten bei hier Frau Gebrosius-Gersdorf. Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema, was jetzt die...
Oh, ich glaube, heute wird gewählt, ne? Kaufhold, Ann-Kathrin Kaufhold.
Ja, noch so ein Beispiel. Ja.
Ganz irre, die Klimaaktivistin da.
Für mich als Frau muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen, also ich finde es ultra peinlich, dass solche Heldinnen dann irgendwie Positionen bekommen, die dann so massiv kritisiert werden. Und im Grunde genommen ist aber nicht das Geschlecht schuld, zumindest nicht in erster Linie, sondern mehr die Ideologie dahinter. Und da gibt es ja auch ganz viele Politiker oder eben Richter. Gerade in der Corona-Zeit wird die Liste sehr, sehr lang sein an Richtern, die da eben ja nicht sonderlich sozial entschieden haben oder eben unmenschlich quasi. Aber gut, zu dem Thema zurück zur Kolumne. Genau, jeder hat quasi seine Rolle und das ist definiert und jeder hat eben seine eigene Last. Und was das Thema Krieg angeht, also Worst-Case-Situation, auch da wird die Rolle definiert. Der Kompromiss besteht dann darin, dass wenn dann die Männer, wenn sie dann zurückkehren aus dem Krieg, dann müssen sie ja gepflegt werden.
Das auch. Und ich habe mir mal ganz praktisch.
Und das machen dann die Frauen.
Ich habe mir ganz pragmatisch mal die Frage gestellt. Und zwar hört man häufiger, dass Frauen es in der Geschichte schwerer gehabt hätten. Und da, also gibt es einen, der da immer eine phänomenale Antwort drauf hatte, ist Jordan Peterson, der ja auch erst ganz weit weg vom Glauben und dann noch schwer drogenabhängig und im Koma und so und mittlerweile irgendwie wieder hingefunden hat. Und ich glaube auch mal eine sehr interessante Debatte darüber mit Richard Dawkins, also der eine pro, der andere contra darüber geführt hat. Aber was ich, schreibe ich mal, in 25 Minuten gibt es das Ergebnis. Oder bin ich gespannt. Und dann hat Peterson stellt halt die Frage, wer hatte es denn in der Menschheitsgeschichte jemals wirklich leicht?
Mhm.
Und wenn man da halt mal wirklich versucht, intensiv drüber nachzudenken, denken wir an Krieg, an die Kriegszeiten. Da könnte man sagen, naja, im Krieg, die Frauen sind zu Hause geblieben, dann plötzlich wieder gerne am Herd. Nehmen wir jetzt mal das Klischeebeispiel, der große Vaterländische Krieg gegen den Russen und so weiter. Und dann wird es wahrscheinlich die ein oder andere Frau geben, die sich denkt, oh, vielleicht nicht unbedingt mit der Knarre wieder irgendwie im Winter nach Russland.
Mhm.
Heute andere Bedingungen als in den 40er Jahren. Aber dann nehmen wir die Männer, die damals in den Krieg gezogen sind. Dann heißt es, okay, die Frauen hatten es halt damals schwerer. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere, der erfroren ist oder mit diverse Körperteile abgefroren, irgendwie in Stalingrad oder dann in Kriegsgefangenschaft war und dann nach wie vielen Jahren irgendwann zu Fuß, muss man überlegen, dass die in der Regel zu Fuß zurückgekommen sind, gelaufen.
Ja.
Zu Fuß. Allein zu Fuß nach Hause zu finden, ohne dass du ständig auf Google Maps gucken kannst oder dir irgendwo den nächsten E-Roller an der Ecke mietest, der dann im schlimmsten Fall irgendwo im Fluss oder im Rhein landet. Die hatten es nicht leicht.
Mhm.
Definitiv nicht. Jetzt hast du aber das andere Extrem. So, die Frauen waren ja alleine zu Hause in der Zeit. Das heißt, die mussten sich nicht nur um die Care-Arbeit kümmern, die mussten nicht nur den Haushalt managen, die mussten halt alles andere auch machen. Unter Umständen mussten sie gucken, so Reparaturen, ja, also alles, was dann handwerklich angefallen
richtig,
ist, so das musste gemacht werden.
Mhm.
So, unter Umständen hattest du dann noch Besatzungszone. Vielleicht wurdest du von der gegnerischen Kriegspartei auch noch, weiß ich nicht, mehrfach vergewaltigt und missbraucht. Kannst du dann sagen, dass dies, weil sie zu Hause waren, leichter oder hatten sie es jetzt schwerer, weil sie das durchmachen mussten? Da hast du bei den anderen, der halt in Stalingrad fast erfroren oder Körperteile. Und dann kommt man zurück, dass man bei Petersen sagt, keiner hatte es in der Geschichte jemals einfach.
Mhm.
Vielleicht gibt es diese ganz vereinzelten Ausnahmen mit Menschen, die sehr wohlhabend waren. Männer wie Frauen übrigens. Also
absolut.
Auch da gibt es das bei beiden Geschlechtern. Aber dann denke ich mir, okay, also dann das darauf so hinzuweisen oder darauf rumzuhacken, Frauen hatten es ja immer so viel schwerer. Es trägt halt nur zur Spaltung bei und verkennt halt komplett die Realität, in der wir halt leben. Und das hat halt mit der echten Realität, das klingt, glaube ich, in feministischer Theorie und an der Uni gut, aber ich glaube, das war es auch.
Ja, die ganzen Debatten haben letztendlich immer das Fazit, dass irgendwie Mann und Frau es nicht schaffen, die Absprachen zu treffen.
Hm.
Das ist das Fazit.
Also man, ja, so kaputte, toxische Beziehungen, wie auch immer, wenn sie, ja, ich mache alles zu Hause und ey, zwingt dich keiner zu. Der Typ kommt nicht unter vorgehaltener Waffe nach Hause und zwingt dich irgendwie den Haushalt zu machen.
Zum Beispiel.
Oder in der Zwischenzeit, ja, du bist nicht angekettet zu Hause. Tut mir leid, dann musst du halt einen anderen Typen suchen. Oder man redet vielleicht mal miteinander. Oder geht im besten Fall sogar zur Paartherapie und stellt vorher fest, dass man auf dem Weg da zu einer gescheiterten Beziehung und kaputte Ehe und einem, alleinerziehend oder so ist, weißt du?
Zu einem Therapeuten, der sich dann als Mann identifiziert, obwohl es eine Frau ist.
Im Idealfall. Das war ein Ausschnitt aus der letzten Live-Ausgabe, jeden Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr hier live auf YouTube. Und wenn ihr in Zukunft keine Beiträge hier verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und bis dahin. Macht's gut.